Ja, hat man kaum gemerkt, dass der Flügel gar nicht funktioniert. Die hatte einfach ein elektronisches Instrument dahinter. Flügel wird gerade gestimmt. Mit diesen Liedern sind wir mittendrin im Thema und auch mittendrin im Problem. Denn einigen geht das Herz auf bei diesen Liedern. Herr, ich höre aus deinem Mund das schönste Liebeslied. Andere sitzen da und sagen, oh, das ist also ein bisschen kitschig. Ja, mittendrin im Thema. Vielfalt der Gaben, und das bedeutet eben auch Vielfalt. Und wie ist das mit der Vielfalt und der Liebe? Wir befinden uns in diesen Wochen auf einem Weg, das Ziel, unsere Berufung erkennen, den Ort aufspüren, an dem Gott uns gebrauchen kann. Und für jeden von uns liegt dieser Ort ein bisschen woanders. Vor 2 Wochen war Abraham Thema. Gott sagt zu ihm, Abraham, ich will dich segnen. Kommst du mit? Vertraust du mir? Du sollst Segen empfangen und durch dich viele andere. Machst du dich auf den Weg, um das zu erleben? Und das ist ein ganz gutes Bild dafür, worum es geht. Gott lädt uns ein, ihm zu dienen, mit allem, was wir sind und haben. Darin liegt unsere Berufung. Nun habe ich, und Achtung, jetzt kommt ein persönliches Bekenntnis, ich habe einen schlechten Orientierungssinn. Ich kann das ganz gut überspielen und ich bin auch einigermaßen in der Lage, mich zurechtzufinden, aber ich danke Gott auf Knien für die Erfindung des Navigationssystems. Meine Rettung. Wie viel Lebenszeit und Nervenkraft wurde mir dadurch wieder geschenkt. Und jetzt ist es so, man kann sich auch verlaufen, wenn man seine Berufung sucht. Man kann sich verrennen, dabei Gott zu dienen, meint jedenfalls Paulus. Und dafür schenkt er den Christen in Korinth und auch uns diesen wunderschönen Text, den wir vorhin gehört haben. 1. Korinther 13. Und wer die Predigt im Netz anhört, sollte spätestens jetzt die Bibel in die Hand nehmen und 1. Korinther 13 einmal lesen. Eine Art Kompass oder ein Navi. Er sagt, ihr lieben Christen, prüft doch mal, ob ihr vielleicht irgendwo falsch abgebogen seid. Lasst euch mal wieder auf das Wesentliche ausrichten. Betrachtet euer geistliches Leben einmal aus höherer Warte. Und das ist unser heutiges Thema, die Gaben und die Liebe, die Gaben und die Himmelsrichtung, Gottes Ausrichtung. Dazu zunächst eine ganz grundlegende Frage. Was unterscheidet eigentlich eine Gabe, ein Charisma, eine Gnadengabe von einer Fähigkeit? Ist das nicht das Gleiche? Alles, was ich kann, ein Charisma. Komm mal hier einen Moment. Nicht ganz. Denn Gaben prägen unsere Berufung. Bei Geistesgaben kommen 2 Dinge zusammen. Nämlich einerseits, was kann ein Mensch gut? Wo hat der ihre Stärken? Und andererseits, was will Gott nutzen? Für die Gemeinde oder das Reich Gottes oder seine geliebte Welt? Zu einer Gabe gehört beides. Ein Mensch kann was und Gott will das. Nein, nicht alle Gaben, nicht alle Fähigkeiten, will ich sagen, sind automatisch ein Charisma. Wenn du unheimlich gut lügen kannst, ohne rot zu werden, oder besser wissen oder klauen, dann sind das Fähigkeiten, die hat nicht jeder. Aber ob das deine Lebensberufung werden sollte, na, kann man mal nachdenken. Ein zweites ist wichtig, wenn du eine Fähigkeit hast, die gut geeignet ist, um anderen damit zu dienen, heißt das nicht, dass das auch passiert. Das tollste Charisma kann wirkungslos sein und es kann sogar schaden. Dazu gleich mehr. Zunächst ein kleiner Überblick. Christian Schwarz führt in seinem Gabentest die Gaben auf, die wir jetzt gleich hier an der Wand sehen, die in der Bibel so thematisiert werden. Ich glaube, man kann das so einigermaßen lesen. Wenn nicht, dann macht euch so eure eigenen Gedanken, was es so für Gaben gibt. Wir wollen gleich mal, kann man sich schon mal innerlich ein bisschen drauf einstellen, rechts und links gucken. Wir wollen gleich mal 4 Minuten uns darüber so austauschen. Ich weiß, einige müssen tapfer sein. Sammelt schon mal ein bisschen Tapferkeit. Ich sage noch ein bisschen was. Und dann kommt gleich so ein bisschen Austausch darüber. Regel ist immer, wer ganz nach unten guckt, der muss nicht. Aber wer so einigermaßen nach oben guckt, muss damit rechnen, ich werde gleich angesprochen. So, Noch ein Hinweis zu dieser Grafik, zur Farbgebung. Ihr seht da grüne, rote und blaue Felder. Dem Christian Schwarz ist aufgefallen, es gibt Gaben, die sind eher alltäglich. So Schöpfungsgaben, musizieren können, kreativ sein, geschickt sein. Da muss man nicht Christ sein. Die hat er grün gekennzeichnet. Dann gibt es Gaben, die hängen sehr stark an dem Christus. Dass wir ihm vertrauen, dass wir seine Liebe weitergeben. Die sind hier rot. Und man kann im Einzelnen diskutieren, warum ist Ehelosigkeit und Leere rot? Das führt zu weit, ist auch nicht so wichtig. Es geht so um Grundtendenzen. Und der blaue Bereich, das sind die Gaben, die letzten Sonntag thematisiert wurden, Gaben, die stärker mit dem Heiligen Geist verbunden sind. Und wenn man will, kann man diese drei Farben auch unterschiedlichen Kirchen zuordnen. In welcher Kirche werden welche Gaben besonders betont, gesucht, geschätzt? Dann ist man mit den blauen Gaben eher so im pfingstlich-charismatischen Bereich. Die roten, das sind die Evangelikalen, die Christus und das Kreuz im Mittelpunkt haben. Grün sind die Gemeinden, die Gottes Offenbarung in der Schöpfung betonen. Die wirken vielleicht auf manche eher liberal, aber die haben ja natürlich recht. Gott ist und bleibt Schöpfer auch nach Kreuz und Auferstehung. Nach Pfingsten ist er immer noch Schöpfer. Das nur zu den Farben. Letztlich gehört alles zusammen. Und nun lade ich ein zu einem kurzen Austausch. Wo würde ich am ehesten bei mir eine Gabe sehen? Wenn ich jetzt einen Test machen würde, was käme da wahrscheinlich heraus? Wenn ich meinen Partner, Partnerin oder einen guten Freund fragen würde, was würde der oder die wahrscheinlich am ehesten sagen? So ungefähr. Wir nehmen uns mal 4 Minuten dafür Zeit. Ich gucke auf die Uhr und dann so. Das hat auch den Sinn, man kann so ein bisschen aneinander rücken. Ne? Könnt euch kurz vor den Namen sagen, kurz mal zusammenrücken und 4 Minuten Austausch darüber, wo nehme ich bei mir eine Stärke wahr? Und jetzt seid nicht zu bescheiden. Ja, jeder hier hat Stärken. Ne? Also das ist jetzt am ehesten so in diesem Bereich liegt was und jeder hat Schwächen. Aber mal darüber austauschen, wo ist so wahrscheinlich am ehesten bei mir eine Gabe, was mir manchmal Menschen sagen oder was ich schon immer gewusst habe. 4 Minuten. Ja, ihr Lieben. Wenn ihr jetzt wirklich alle über die Gaben geredet habt die ganze Zeit, dann bin ich ja mal gespannt. Dann geht's ja jetzt richtig los in nächster Zeit, was da passieren kann. Ich denke, man kann im Einzelnen bei vielen Gaben gucken, warum dieses, warum jenes und was ist damit gemeint und so. Aber so eine Grundrichtung, vielleicht den einen oder anderen Aha-Effekt hat dieser oder jener gerade schon mal gehabt. Und ich glaube, ich bin sicher, der eine oder andere von uns war eben gerade ganz nah dran an seiner Lebensberufung, an ihrer Lebensberufung. Es lohnt sich, darüber weiter nachzudenken. Das sind nicht so Pilli-Palli-Fragen, sondern da geht es um sehr wesentliche Dinge in unserem Leben. Wer jetzt eben gerade gemerkt hat, hups, das war jetzt so eine Spur, bleibt da mal dran, guckt da mal nach, was ist da drin von Gott für euch. Der Austausch darüber ist total wichtig. Deswegen haben wir das mit den Kleingruppen in dieser Zeit so besonders betont. Draußen sind noch die orangen Wände. Heute ist die letzte Möglichkeit, noch in eine Kleingruppe, die sich damit beschäftigt, aufzuspringen, weil sonst sind die so weit weg mit dem Thema. Dann ist der Zug abgefahren. Und wir haben einfach gemerkt mit diesem Kleingruppenprojekt, wir haben jetzt viele Plätze geschaffen. Und diesmal ist es beim Kleingruppenprojekt so, dass wir mehr Plätze haben, deutlich mehr Plätze als Leute, die es abfordern. Das heißt also alle, die jetzt als Gäste hier sind, vielleicht heute mal reingeschneit sind oder die noch so einen Hauskreis, eine Kleingruppe suchen, die Chance ist nie wieder so groß, dass man so locker und leicht reinflutschen kann. Wir haben einen Riesenbedarf an Kleingruppen, Hauskreisen. Heute ist die Gelegenheit, morgen wird die Wand da nicht mehr stehen, weil zu viele freie Plätze da sind. Und dann denkt man, dass einige haben auch ihr Angebot schon abgenommen. Aber das ist total schön. Ich danke allen, die so ein Angebot gemacht haben. Und heute, wie gesagt, kann man noch aufspringen, um einfach mit anderen auch über dieses Thema zu reden oder vielleicht auch einfach was anderes Schönes zu machen. Das ist ja auch möglich. Und dann, das sage ich jetzt auch schon mal an dieser Stelle, am 3. November wird es in der Gemeinde ein Frühstück geben an einem Samstag. Da kann man teilnehmen, wenn man sagt, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Ich würde jetzt gerne mal Nägel mit Köpfen machen. Bei mir wurde was angestoßen. Ich würde das gerne mal mit jemandem bereden. An diesem Samstag, am 3. November, werden Seelsorger aus der Gemeinde da sein, erfahrene Mitarbeiter. Und wir versuchen so Coaching-Teams zu bilden. Vielleicht gehen wir ganz buchstäblich miteinander nach dem Frühstück spazieren und gucken mal, was könnte das für mich so heißen. Muss ich manchmal ein bisschen Zeit nehmen und kann das nicht so eben schnell sagen. Was sind so meine Folgerungen? Wir dachten, so ein Frühstück ist ein guter Rahmen. So, nun aber zu unserem eigentlichen Thema, die Gaben und die Liebe. Theologen haben gerätselt und sich so ihre Gedanken gemacht. Paulus schreibt ein ganzes Kapitel über die Gaben des Geistes, Kapitel 12 des 1. Korintherbriefes. Er zählt auf, was es in der Gemeinde alles gibt und wie vielfältig Gott sich das Gemeindeleben vorgestellt hat und wie sich das auch zeigt. Und in Kapitel 14 wieder die Gaben, da geht er mit uns in den Gottesdienst der Korinther und sagt, was da seiner Meinung nach nicht so gut läuft und wie es noch besser laufen könnte. Wir kommen darauf in einer späteren Predigt, wenn wir Glück haben. Ne, machst du doch, oder? Ich finde ja. Aber dann mittendrin das Kapitel 13, die Liebe. Und manche Theologen meinen, die haben dann immer so schnelle Ideen, das kann ursprünglich da nicht gestanden haben. Der Text ist wahrscheinlich verrutscht. Vielleicht hat jemand nach Paulus Tod einen Zettel gefunden, da stand das drauf. Und wohin? Machen wir mal zwischen Kapitel 12 und 14. Ist tatsächlich so eine Theorie, die mittlerweile nicht mehr so oft gedacht wird. Denn Jonathan hat es letzte Woche schon gesagt, man hat entdeckt beim Bibellesen, und es ist verblüffend zu sehen, immer wenn im Neuen Testament die Gaben thematisiert werden, dann geht es ausdrücklich auch um die Liebe. Im Römerbrief, Kapitel 12, ist es so, im Epheserbrief, Kapitel 4, bei Petrus und auch hier im 1. Korintherbrief. Im Material für die Kleingruppen kann man sich das nochmal bewusst machen, nachlesen und staunen. Es scheint so, das Gabenthema hat eine gewisse Anfälligkeit. Es scheint, Begabung schützt nicht vor Lieblosigkeit. Bevor wir das weiter verfolgen, zunächst mal eine Zwischenfrage. Was meint Paulus mit Liebe? Ist ja ganz gut, das mal zu klären, bevor wir weitermachen. Liebe, da denken viele an Gefühl, an eine bestimmte Stimmung. Das Miteinander soll schön sein. Ist es das, was Paulus sagt? Der große Philosoph und Theologe Joachim Gneb pflegte zu sagen, Gott sei Dank muss ich nicht alle in der Gemeinde mögen. Ich brauche sie nur zu lieben. Und ein zweiter häufiger Satz dazu von ihm, wenn es um konkrete Menschen ging. Ich weiß, Gott liebt Hannelore und ich versuche, Gott zu verstehen. Das ist manchmal sehr klug und diese Sätze haben sich mir eingeprägt und manchmal fallen sie mir wieder ein. Und sie machen deutlich, das könnte man auch sehr philosophisch und biblisch begründen, Liebe drückt sich nicht aus in Gefühlen, kann auch sein. Ist schön, kann man genießen, aber im Kern geht es um das Verhalten zueinander. Liebe hat zu tun mit einer Entscheidung, mit der Einstellung, wie Jesus mir, so ich dir. Das ist Agape. Das bedeutet, Gottes Maßstäbe für mich auf meinen Nächsten anwenden. Das ist Liebe. Und wer eine Gabe von Gott bekommen hat, und das ist vom Text her sonnenklar, dem fällt das nicht leichter. Der oder die ist damit nicht automatisch auf dem richtigen Weg. Offenbar kann man eine Gabe von Gott bekommen haben und doch lieblos sein. Man kann mit einer Geistesgabe schuldig werden, am Bruder, an der Schwester. Du kannst mit einem Charisma sündigen. Ist nicht schön, ist aber so. Sonst müsste dieses Kapitel hier nicht eingefügt werden. Das konkrete Problem der Korinther, wir kennen es nicht so ganz genau, aber wir können es erahnen. Es klingt in unserem Text an, den wir gehört haben. Ihr strebt ja nach den höheren Gaben. Und jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der noch weit über das hinausführt, sagt Paulus. Die Korinther sind eine Strebergemeinde, was erstmal gut ist. Und dabei sind sie tiefblau im Sinne der Tabelle, die wir eben gesehen haben, was auch gut ist. Aber sie werten offenbar. Die Gaben gelten bei ihnen nicht alle gleich viel. Da gibt es Hierarchien, Rangfolgen der Gaben und der Gabenträger. Und Paulus thematisiert im 12. Kapitel in seinem Leibgleichnis, wie würde man sich wundern, wenn in einem Körper das Auge zum Ohr sagt, also du bist nichts wert, aber ich bin Auge oder umgekehrt oder der Fuß zur Hand. Was ist das komisch, so ein Körper? Im Körper braucht man alles. Im Körper ist alles gleich wichtig. Gut, an den Blinden hat er jetzt nicht gedacht, denn, aber so vom Prinzip ist das sehr einleuchtend. Und das führt er aus. Und was in Korinth anscheinend besonders zählt, das zeigt unser Text, den wir gehört haben. Die Zungenrede. Letzten Sonntag ging das so in die Richtung, die Zungenrede ist eine Sprache, die man selber nicht versteht, aber andere können sie verstehen. Das kann mal so sein. Man kann sich die Zungenrede eher so erklären, dass es so ist wie ein Kind im Alter zwischen 6 Monaten und 1,5 Jahren, wo die zwar auch kommunizieren können, aber du kannst es nicht verstehen, wenn du nicht Mama oder Papa bist. Aber wenn du Mama oder Papa bist, dann merkst du, manchmal fragst du dich ja, sind das jetzt Zahnschmerzen oder irgendwas anderes, aber du merkst, es wird Beziehung gebaut. Das ist im Kern die Zungenrede. Paulus sagt dann später mal, die Zungenrede nützt nichts zum Aufbau der Gemeinde. Ich rede mehr in Zungen als ihr alle, aber mir tut das auch gut. Aber zum Aufbau der Gemeinde ist das nicht so hilfreich. Und jetzt hatten die in Korinth offenbar den Gedanken, Zungenrede ist die Sprache der Engel. Das ist was ganz Großes. Und Paulus sagt, okay, sagen wir mal, es ist die Sprache der Engel, aber ohne Liebe ist das zu nichts Nütze. Prophetische Rede, das nächste, die Geheimnisse Gottes kennen. Offenbar auch ganz hoch im Kurs in Korinth. Wer aufstehen kann und sagen, ich habe ein Wort Gottes für euch, oh, auf den hat man offenbar ganz besonders geschaut. Berge versetzender Glaube. Da hat jemand unerschütterliches Gottvertrauen. Durch die Gemeinde in Korinth geht ein Raunen. Guck dir das an. Paulus sagt ja, aber es gibt auch überaus liebloses Gottvertrauen. Du kannst Gottvertrauen und deinem Nächsten vergessen. Und dann kannst du dein Gottvertrauen an die Tauben verfüttern. Und dann die Selbstaufgabe, den eigenen Besitz aufgeben, das eigene Leben hergeben. Es gab offenbar Leute in Korinth, die waren so selbstlos, so uneigennützig, dass sie voll im Rampenlicht der Gemeinde standen. Ein Widerspruch eigentlich, aber Paulus sagt, es geht. Du kannst dich in deiner Selbstlosigkeit von allen bewundern lassen. Aber wertvoll, nützlich ist das nicht. Paulus relativiert die Gaben sehr radikal, die er eben noch als Geschenk Gottes gepriesen hat und weiterhin dabei bleibt. Ja, all das sind Charismen. So zeigt sich der lebendige Gott unter euch. Aber die Gaben sind nicht an sich wertvoll, sondern nur dann, wenn sie getränkt sind von Liebe. Nun weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das unsere Probleme noch sind, die von den Korinthern damals. Könnt ihr ja mal überlegen. Sind wir auf ganz bestimmte Gaben aus, die eher spektakulär sind? Haben wir diese Neigung? Begegnet mir eigentlich nicht so oft. Sind wir zum Beispiel wundersüchtig? War früher häufiger. Diese Glaubenstheologie, die hier anzuklingen scheint, der Berge versetzende Glaube im Sinne von, du musst nur vertrauen, schalte alle Zweifel aus. Wenn du krank bist, dann hast du vielleicht nicht genug Vertrauen. Seht her, wie gesund ich bin. Meine Gebrechen hat Jesus geheilt, weil ich glaube ja auch. Das gibt es sicher noch hier und da. Leider ist zum Glück aber weniger geworden. Ich denke, wir könnten ruhig mal anfangen, Berge zu versetzen. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich ein Problem haben, dass wir zu einseitig auf das Gottvertrauen setzen. Ich nehme das nicht so wahr. Und strebt hier eigentlich jemand nach dem Martyrium, um selbst gut dazustehen? Ist da jemand? Das Martyrium hatte vor einigen Jahren noch ein viel besseres Image. Einer setzt sein Leben ein für Jesus. Das hat beeindruckt. Und wir haben in Jugendgruppen anhand von Bonhoeffer und anderen uns bewusst gemacht, wie lau wir glauben. Und das sind gute, hilfreiche, wertvolle Gespräche gewesen. Aber im Zuge des Islamismus hat sich da was verschoben. Wir merken, man kann sehr selbstsüchtige Motive haben, wenn man sein Leben hergibt. Es gibt so perfide Strukturen, es gibt so jämmerliche Zusammenhänge. Da sind wir heute kritisch eingestellt und wir können die Frage des Paulus nachvollziehen. Wen sollte ein liebloses Martyrium beeindrucken, bitteschön? Wir hören ständig davon, deshalb ist uns das klar. Also, wo trifft uns Paulus mit seinem Text? Was ist die Botschaft für uns? Mir sind Impulse zum Weiterdenken eingefallen, Anregungen des Apostels, das Thema Gaben unbedingt zu verbinden mit dem Thema Liebe für uns heute. Und das Erste, kein Ego-Trip, bitte. Vielleicht ist das die Kernanfechtung der Begabten, statt mit der Liebe Gott zu dienen, sich selbst wichtig zu machen, in den Mittelpunkt zu spielen. Liebe Gemeinde, wir dürsten alle nach Anerkennung und Bewunderung und Aufmerksamkeit. Besser, wir geben das zu. Jeder sehnt sich danach, dass andere sagen, du bist wertvoll, du bist großartig, du bist toll. Gebt's mal besser zu, ich glaube was, das andere glaube ich nicht. Wer zu schnell sagt, ach komm, alles Gnade, brauchst dich nicht zu bedanken, weiß nicht, was dahinter steckt. Und auch das, wir brauchen nicht ständig uns selbst zu erforschen, oh, hat mir der Dienst für den Herrn jetzt heute vielleicht ein bisschen zu sehr Spaß gemacht? Ja, habe ich das ein bisschen zu sehr genossen, mit den Jungscharlern zu toben, mit den Senioren zu scherzen, die Gemeinde in den Lobpreis zu führen? Entspannt euch. Dienst soll auch Spaß machen, sonst wird es mühsam. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für Gaben, macht es mir auf Dauer Spaß. Ganz wichtig. Aber im Kern, worum geht's mir, wenn ich meine Gabe einsetze und in der Gemeinde mitarbeite? Um mich? Um meine Anerkennung? Oder darum, anderen Gutes zu tun? Gottes Sache voranzubringen? Das ist eine wichtige Frage. Wir brauchen eine Dankeskultur und es wird immer zu wenig sein. Und auch das andere. Paulus lässt uns auf Jesus schauen. Ihm dienen wir. Er ist so geduldig. Er ist so gütig mit uns. Er erträgt uns alle. Er hofft mit uns und er trägt uns das Böse nicht nach. So einem Herrn dienen wir. Und das soll doch ein bisschen abfärben, bitte. Mir sagte mal ein Prediger, den ich sehr bewundert habe, ja Martin, das ist so, du kannst mich nachts wecken und ich kann aus dem Stand eine Predigt halten. Das ist ein Charisma, ohne Zweifel eine Gabe Gottes. Aber glaube mir, es ist auch eine Anfechtung. Ständig steht mir das vor Augen, dass ich mit dieser Gabe nur nicht sündige. Ich erinnere mich, es ist schon einige Zeit her, aber es steht mir noch sehr vor Augen, dass ich vor einer Sonntagspredigt intensiv gebetet habe. Predigtvorbereitung ist für mich immer auch Gebet. Und irgendwie hatte ich beim Gebet das Bedürfnis, Gott zu sagen, mir geht es nicht darum, dass meine Predigt gut wird, dass die Vorbereitung klappt und dass die Durchführung funktioniert. Ich will dir das bewusst so sagen, du sollst geehrt werden, du sollst zum Reden kommen, du sollst gehört werden. Es geht mir um dich. Und ich will dir das sagen, Gott, egal wie meine Predigt mir gefällt, du sollst zur Sprache kommen. An dem Sonntag, sowas vergisst man ja nicht, bin ich während der Predigt in Tränen ausgebrochen. Ich weiß nicht mehr, was es war, passiert mir ab und zu, ist auch nicht so schlimm. Aber mir fiel hinterher auf, wie wenig ich manchmal so meine, was ich bete. Kennt ihr das vielleicht auch, ja? Denn natürlich ist das viel netter, wenn alles gut läuft, wenn die Worte sitzen, eine Pointe hier und da und die Gemeinde hat den roten Faden und am Ende sagen alles, ja wunderbar, ich mache das jetzt genauso, macht einen froh. Aber ich weiß, das ist nicht das Ziel. Und es kann, und das kann man jetzt anwenden auf alle Begabungen, es kann so unendlich befreiend sein, Herr, mein Beitrag gehört dir. Du sollst geehrt sein. Deine Liebe soll leuchten und nicht ich. Paulus legt uns das mit Nachdruck ans Herz. Diene, um Gottes Liebe zu verbreiten oder lass es bleiben. Und dann noch ein weiterer Gedanke, warum die Gaben und das Thema Liebe zusammengehört, um uns zu entlasten. Paulus entlastet uns, wenn er sagt, Gott will, dass Liebe verbreitet wird. Egal auf welche Weise, das ist sein Ziel. Wichtiger als alles. Viele von uns, kann ich mir vorstellen, hören diese Predigtreihe mit gemischten Gefühlen. Na, am Ende, da wollen die doch was von mir. Wir reden über Gaben und Berufung, am Ende geht es ja doch darum. Und wer macht jetzt mit? In der Kinderkirche, im Beamerdienst, in der Hauskreisarbeit, was auch immer. Ja, aber was soll ich denn noch alles? Mehr geht nicht. Und deshalb ist dieser Gedanke so wichtig und entlastend, den Paulus uns hier vermittelt. Gott will doch, dass Liebe verbreitet wird. In der Gemeinde, außerhalb, in der Familie, im Beruf, im Alltag, so vielfältig wie es geht, Gott ist Liebe. Und wenn wir Liebe verbreiten, dann verbreiten wir auch immer was von ihm. Das sind die Eltern, die sagen, unsere Freizeit ist so knapp bemessen, wir können nicht noch in der Gemeinde mitarbeiten. Dann lebt doch euer Familienleben. Sagt ja zu dieser Berufung und freut euch daran, Liebe weiterzugeben an eure Kinder. Da ist die Berufstätige, die sagt, mein Alltag lässt mir keine Zeit. Ich habe den Eindruck, hier hat Gott mich hingestellt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich in der Gemeinde so wenig mich einbringen kann, aber mehr geht nicht. Ja, aber wer hat denn gesagt, dass nur in der Gemeinde Liebe gebraucht wird? Entdecke deinen Beruf als Feld, wo Gott sich zeigen will, so, wo seine Liebe aufblitzen soll. Das Koordinatensystem Gottes, diese Himmelsrichtung, die Paulus uns aufzeigt, ist wichtig für uns auch als Entlastung. Gott will mehr Liebe auf jede Weise, in und durch Gemeinde und weit darüber hinaus. Aber vor allem erinnert uns der Apostel, die Mitte ist die Mitte. Nehmt doch mal diesen Satz mit heute. Die Mitte ist die Mitte. Wann hast du dich zum letzten Mal über die Gemeinde geärgert? Vielleicht so richtig doll oder auch so auf einer Skala von 1 bis 10, so vielleicht 3 bis 4. Ja? Das ist dann schon nicht mehr wilder Ärger, ist mehr so Verstimmung. Oder vielleicht auch je nach Charakter eine Traurigkeitsskala. Richtig doll traurig oder so ein bisschen so Überlegt mal einen kleinen Moment. Wann war das zum letzten Mal? Habt ihr was? Ich könnte euch sonst was sagen, wenn ihr was braucht, einen Tipp braucht. Und jetzt frag mal kurz, und was war der Grund? War das, weil diese Gemeinde zu wenig Liebe ausstrahlt? Weil sie zu wenig für andere da ist? Weil die Liebe Gottes sein Herzensanliegen, weil das zu wenig rüberkommt? Oder andere Variante, frag dich mal ganz ehrlich, war das, weil du nicht zu deinem Recht gekommen bist? Ich wurde übersehen. Meine Wünsche wurden zu wenig beachtet. Meine Lieder zu wenig gesungen. Meine Altersgruppe generell zu wenig Lobby in dieser Gemeinde. Oder ich selbst bin einfach nicht genug im Blick, wie es mir eigentlich entsprechen würde. Kennt ihr solche Gründe für Ärger? Ich kenne das ja. Aber für Paulus ist Gemeinde nicht die große Wohlfühloase, wo das Wichtigste ist, dass die Bedürfnisse aller Mitglieder möglichst ausgewogen repräsentiert sind. Gemeinde ist dafür da, die Liebe Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln. Und das kann ganz viel klären, wenn wir so ein Koordinatensystem haben, wie Paulus es uns hier anbietet. Dann ist Gemeinde der Ort, wo der andere zählt, die andere, wo wir einander dienen, uns freuen, wenn andere es gut haben, wo wir nicht Konsumenten der Liebe Gottes sind, sondern Spiegel seiner Liebe, Abbilder seines Wesens. Und ich weiß, das löst nicht alle Fragen. Die Geschmäcker sind verschieden und man muss Kompromisse finden. Und die Leitung dieser Gemeinde macht Fehler. Ganz bestimmt. Ich sowieso. Aber wenn die Mitte die Mitte ist, wenn wir weniger auf den eigenen Vorteil, auf die eigene Befriedigung, auf unser Recht aus sind, dann gewinnt die Gemeinde an Kraft, an Ausstrahlung. Dann wird Gott unter uns sichtbar. Himmlisch. Paulus sagt, Sprachenrede wird vergehen. Prophetie, im Himmel braucht man das nicht mehr. Deine Lieblingslieder, deine Vorlieben, zählt im Himmel alles nicht mehr. Aber Glaube, Liebe und Hoffnung, das wird immer zählen. Und vor allem die Liebe. Amen.